ARD. Das Wissen.
Wenn wir zu wenig schlafen, werden wir krank.
Das denken viele Menschen. Und die Wissenschaft scheint es zu bestätigen. Manche Studien behaupten sogar, dass Schlafmangel die Lebenszeit verkürzt. Außerdem drohen Übergewicht, Diabetes, hoher Blutdruck, Herzinfarkt, Infektionskrankheiten und Demenz.
Es gibt schöne Langzeituntersuchungen, die schon belegen, dass wenn ich jahrzehntelang schlecht schlafe und nicht ein, zwei Jahre schlecht schlafe, kann das gesundheitliche Folgen haben.
Es kommt also darauf an, ob wir dauerhaft schlecht schlafen. Das klingt schon nicht mehr ganz so bedrohlich. Trotzdem wirkt sich schlechter Schlaf natürlich im Alltag aus. Aber dauerhaft lange schlafen ist auch keine Lösung. Wer zu viel schläft, der lebt noch viel kürzer.
Gut schlafen, gesund bleiben. Warum wir nachts Ruhe brauchen. Von Jochen Paulus.
Markus Specht, der das Zentrum für interdisziplinäre Schlafmedizin der DKD Helios Klinik in Wiesbaden leitet, hält nicht viel von Schlagzeilen über die erschreckenden Auswirkungen eines Schlafmangels.
Das ist auch genau das, was dann oft das Ganze so katastrophal werden lässt für die Patienten. Auch wenn die ersten 2-3 Monate, bezeichnen wir als Kurzzeit-Ein- und Durchschlafstörung, dass man natürlich in den Medien hört, Moment, du wirst körperlich schwer krank werden. Das schürt die Angst. Habe ich Angst, achte ich mehr auf meinen Schlaf, aber nicht in der positiven Art und Weise. Sondern ich werde darauf achten, wann werde ich denn jetzt endlich schlafen? Weil ich ja weiß, für meinen Körper muss ich gesunden Schlaf haben. Und das macht aber das Schlafproblem noch schlimmer.
Schlafproblem ist nicht gleich Schlafproblem. Einfache Zusammenhänge gibt es nicht.
Also ich hatte sehr, sehr lange Jahre schon Schlafstörungen.
Die frühere Schulleiterin Cora Schäfer, der wir einen anderen Namen gegeben haben, war bei Markus Specht in der Schlaftherapie. Sie litt lange unter Schlafstörungen.
15 Jahre ganz bestimmt. Und habe das zum Teil auf Stress im Beruf zurückgeführt und habe gedacht, das gehört einfach so dazu, damit musst du leben.
Fachleute unterscheiden verschiedene Arten von Schlafproblemen. Zerrissenen Schlaf, verzögertes Einschlafen oder viel Zeit im Bett mit wenig Schlaf beispielsweise.
Also ich hatte eigentlich alles. Teilweise konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Das hat sehr lange gedauert. Dann gab es Nächte, in denen ich sehr gut einschlafen konnte, sehr direkt. Aber dann nach 2 Stunden wach geworden bin und 2-3 Stunden wach gelegen habe. Also und dieses Phänomen immer zu gucken, wie viel Zeit habe ich noch, bis ich aufstehen muss. Und dann kurz bevor ich aufstehen musste, bin ich eingeschlafen. Aber eben das hat nie ausgereicht, ja.
Was reicht da nicht aus, bei ihr und bei all den anderen Schlaflosen? Es gibt den REM-Schlaf, so genannt nach den bei ihm auftretenden schnellen Augenbewegungen, den Rapid Eye Movements, und den Non-REM-Schlaf, der aus verschiedenen, etwas willkürlich definierten Phasen besteht. Darunter eine, die als Tiefschlaf bezeichnet wird, weil wir dann nur schwer aufzuwecken sind. Viele Fachleute halten ihn für den wichtigsten. Führt nicht ausreichender Schlaf zu Krankheiten?
Wahnsinnig schwer zu sagen.
Kai Spiegelhalder ist Professor an der Uniklinik Freiburg. Zudem ist er bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der chronischen Schlafstörung Insomnie beschäftigt. Er bezweifelt an diesem Punkt die Aussagekraft von Umfragen und Studien.
Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel die nationale Kohorte. Eine riesige epidemiologische Studie heißt es, also wo große Teile der Bevölkerung, 100.000 Personen vielleicht untersucht werden, über viele Jahre hinweg. Typischerweise wird da nicht über viele Jahre hinweg jede Woche eine Schlaflaboruntersuchung gemacht, wo man sagen könnte, wie viel REM-Schlaf haben die, wie viel Non-REM-Schlaf haben die oder so. Das heißt, die Studien, die nahelegen, dass es Zusammenhänge zu anderen Erkrankungen gibt, die haben keine nähere Charakterisierung des Schlafs.
In den meisten Studien zur Frage, was schlechter Schlaf anrichtet, werden die Leute schlicht gefragt, wie gut sie schlummern. Was gut schlafen ist, beurteilen die meisten nach nur einem Kriterium, sagt Markus Specht.
Wir beurteilen unsere subjektive Schlafqualität darüber, wie oft wir nachts wach werden. Also man hat viele Versuche gemacht, objektiv und subjektive Schlafparameter abzugleichen. Man hat immer gedacht, die Tiefschlafmenge ist es oder die Schlafmenge insgesamt. Nee, sondern es ist wirklich, wie oft ich das Gefühl hatte, nachts wach zu werden. Unabhängig davon, wie viel Tiefschlaf ich hatte, wie viel Traumschlaf ich hatte. Darüber beurteilen wir Menschen, ob wir gut oder nicht gut geschlafen haben.
und viele sind damit überhaupt nicht zufrieden. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vom Januar 2024 empfinden sogar 41% der Deutschen ihren Schlaf als eher nicht bis gar nicht erholsam. Es gibt Statistiken, nach denen die Gefahr eines vorzeitigen Todes bei chronischem Schlafmangel um einige Prozent erhöht ist. Der Schlafforscher und Psychologe Björn Rasch von der Schweizer Universität Fribourg beruhigt allerdings ein Stück weit.
Gerade bei dem man stirbt früher, da sind die Daten tatsächlich gar nicht so ganz so eindeutig. Also letztendlich gibt es da auch Untersuchungen, die sagen, dass zwar das Risiko etwas erhöht ist bei zu kurzem Schlaf, aber vielleicht nicht so stark, wie man es erwarten würde. Da gibt es eher interessanterweise Assoziationen mit zu langem Schlaf. Also wenn man jetzt wirklich jede Nacht 10 Stunden schläft.
Außerordentlich langer Schlaf ist ein Grund zur Sorge. Allerdings ist er wohl eher ein Anzeichen von Krankheiten und bringt niemanden selbst ins frühe Grab. Kurzer Schlaf dagegen kann tatsächlich zu gesundheitlichen Problemen führen, die am Ende den Tod verursachen können. So erhöht zu wenig Schlaf das Risiko für Übergewicht um ein Drittel. Schichtarbeiter haben nicht nur häufig Schlafprobleme, sondern leiden auch öfter unter Übergewicht.
Übergewicht, also was man dort vermutet, ist wirklich, dass die Regulation unseres Hungergefühls und auch der Essensaufnahme von dieser Schlafphase mit beeinflusst wird und dass sozusagen wirklich der Schlaf direkt auch mit einen Einfluss hat, was wir am Tag essen wollen und wie viel sozusagen.
Das liegt offenbar nicht zuletzt daran, dass zu wenig Schlaf die Botenstoffe des Körpers durcheinander bringt. Im Schlaf passiert Folgendes.
Die Hormone und Neurotransmitter, die unser Hungergefühl bestimmen, verändern sich und verändern dann auch sozusagen das, was wir essen, wie viel wir davon essen. Und das hat wiederum eine Wirkung auf das Gewicht, aber auch wieder auf die Neurotransmitter- und Hormonregulation. Also es ist wie so ein Teufelskreis, der dann entsteht, sodass wir halt mit schlechtem Schlaf und wenig Schlaf eher zunehmen. Dazu kommt natürlich die reine Zeit, die wir haben, um zu essen und zu wach zu bleiben, wenn wir halt sehr wenig schlafen. Auch da ist natürlich dann die reine Nahrungszufuhr erhöht.
Umgekehrt ist es tatsächlich möglich, durch mehr Schlaf abzunehmen. Das legen zumindest einige kleinere Studien nahe, die Björn Rasch in seinem Buch mit dem doppeldeutigen Titel »Schlaf rasch erklärt« anführt. Weil Übergewicht oft zu Diabetes führt, spielt Schlafmangel auch bei dessen Entstehung keine gute Rolle. Wer weniger als 5 Stunden pro Nacht schläft, hat ein 16% höheres Erkrankungsrisiko. So eine 2024 erschienene Studie mit fast 250.000 Untersuchten. Der Wiesbadener Schlafspezialist Markus Specht erläutert den Zusammenhang.
Im Schlaf ist eigentlich unser Körper so programmiert von den Hormonen her, dass wir abnehmen. Auch der Insulinspiegel reagiert da entsprechend. Wenn ich also jetzt durch eine Schlafstörung, ob das jetzt Atempausen sind, Beinbewegungen sind oder nächtliches Wachliegen, da eine Störung rein habe, funktioniert der Körper nicht mehr richtig. Ich nehme nachts nicht mehr ab. Ich kann meinen Insulinspiegel nachts nicht mehr richtig korrigieren.
Viele Menschen nutzen Musik, um abends einzuschlafen. Darunter sind einige überraschende Titel, wie die Auswertung von Playlists ergab, die bei einer führenden Streaming-Plattform das Wort Schlaf im Titel trugen. Das beliebteste Stück stammte von der koreanischen Boygroup BTS, heißt übersetzt Dynamit und klingt auch so. Lärmige Musik zum Einschlafen? Das ist nicht die Regel, sagt die Musikwissenschaftlerin Miriam Ackermann von der Freien Universität Berlin. Die Juniorprofessorin koordiniert ein internationales Projekt, in dem 10 Forschungsgruppen dem Einfluss von Musik auf den Schlaf nachgehen. Mit dabei sind auch die dänischen Forscherinnen von der Universität Aarhus, die 2023 die Playlist-Studie veröffentlicht haben. Die schnellen, energiegeladenen Stücke in der Liste treiben zwar die Durchschnittswerte dieser Merkmale in der Auswertung hoch, aber typisch für bevorzugte Einschlafmusik sind sie nicht, so Miriam Ackermann.
Also normalerweise wird davon ausgegangen, dass es eher ruhigere Tempi sind vor allem, die gewählt werden, eventuell auch Musik, die an sich weniger unterschiedliche Elemente aufweist.
Also nicht gerade schnelle Wechsel von Rhythmus, Takt und Tonart.
Aber wie schaffen es offenbar viele Menschen, zu explosiven Stücken einzuschlafen?
Das hängt ganz stark natürlich auch mit dieser Gewohnheit zusammen. Das heißt, wenn ich etwas sehr oft höre, jetzt nicht zwingend auch nur ein bestimmtes Stück, sondern ein bestimmtes Genre, eine bestimmte Musikrichtung, dann wiederholen sich die musikalischen Elemente in ähnlicher Art und Weise und das führt zu einer gewissen Vorhersagbarkeit oder auch einer Erwartbarkeit.
Nach der einflussreichen neueren Theorie der prädiktiven Kodierung, die nicht zuletzt auf den deutschen Physiologen Hermann von Helmholtz im 19. Jahrhundert zurückgeht, erstellt unser Gehirn ständig Prognosen, was als nächstes passieren wird. Tritt das nicht ein, erzeugt es eine Warnmeldung. Andernfalls, also wenn die Musik genau so weitergeht wie erwartet, ist die Welt in Ordnung und wir können beruhigt einschlafen. Soweit die Theorie. Ob sie zutrifft, muss noch geklärt werden. Weiter ist die Wissenschaft bei der Frage, wie Mütter weltweit, meist sind es die Mütter, ihre Babys in den Schlaf singen. Sie singen in fast allen Kulturen, wenn auch nicht unbedingt spezielle Schlaflieder für Kinder. Die Schlaflieder, so vorhanden, ähneln sich international. Sie sind wenig aufregend und brauchen kein Orchester. Und sie wirken weltweit. Werden Babys nie gehörte Schlaflieder aus fremden Kulturen vorgespielt, beruhigen sie sich trotzdem und ihr Herzschlag verlangsamt sich. Zu wenig Schlaf ist also ungesund. Aber wie viele Stunden sind optimal und wann schlafen wir zu wenig? Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin reagierte 2022 auf eine Studie, laut der Erwachsene mindestens 7 Stunden pro Nacht schlafen müssten. So allgemein gelte das nicht, betonten die Experten in einer Stellungnahme. Das sei individuell sehr unterschiedlich. Nur um im nächsten Absatz auszuführen, dass chronischer Schlafmangel zu einer langen Reihe von Erkrankungen führen könne. Wo die Grenze zum drohenden chronischen Schlafmangel verläuft, verrieten sie allerdings nicht. Markus Specht ist da praxisnäher.
Objektiv guter Schlaf. Ja, es geistert immer so diese 8 Stunden, 7,5 Stunden Zeit rum, das ist ein Mittelwert. Ich nehme dann immer gerne mich als Beispiel, weil ich bin ein 6,5 Stunden Schläfer. Wenn man mich 8 Stunden ins Bett legt, ich würde mir so eine Ein- und Durchschlafstörung antrainieren, weil ich dann 1,5 Stunden wach im Bett liege. Was würde ich machen? Ich würde über meine Patienten nachdenken, über die Familie, über meine Hunde und wann ich das machen muss. Dann hätte ich ja automatisch eine Ein- und Durchschlafstörung.
Markus Specht empfiehlt, sich auf das eigene Empfinden zu verlassen.
Da geht es wirklich eher zu gucken, individualisiert, wie viel Schlaf brauche ich. Und das ist ganz unterschiedlich von 5 Stunden bis 9 bis 10 Stunden. Das ist alles möglich und alles okay, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ausgeschlafen und kriege meinen Tag geregelt.
Es scheint Ausnahmetalente zu geben, die ohne offensichtliche Probleme mit sehr wenig Schlaf auskommen. 2 australische Männer behaupteten, sie bräuchten nur 3 Stunden, eine 70-jährige Krankenschwester nur 1. Den Rest der Nacht male oder zeichne sie. Eine Untersuchung im Schlaflabor bestätigte die Angaben.
Aber es ist eben nicht für alle Menschen möglich und wahrscheinlich für weniger Menschen möglich, als die meisten glauben. Das heißt, es gibt leider häufig den Fall, dass Menschen den Eindruck haben, sie kommen mit 5 Stunden aus, aber gesundheitlich und von ihrer Leistung hat es dann tatsächlich negative Folgen.
Für Ärzte in Kliniken würden natürlich andere Regeln gelten als für normale Menschen, spottet der Psychologe Björn Rasch in seinem Buch. Dort werde oft nach durchwachten Nächten noch fleißig weitergearbeitet und operiert. Aber eine andere Frage ist, ob Klinikteams deswegen von den Folgen von Schlafmangel ausgenommen sind. Der führt beispielsweise zu Herz- und Kreislaufproblemen.
Ein nicht gutes Herz- und kardiovaskuläres System reduziert definitiv die Lebenserwartung, kann auch die Wahrscheinlichkeit von Schlaganfall und solchen Sachen erhöhen tendenziell. Das heißt sozusagen alles, was unsere Herz- und kardiovaskuläre Funktion verbessert, verbessert letztendlich unsere Lebenserwartung.
Eine gute Nachricht ist da, dass Ausschlafen am Wochenende die Risiken für Herz- und Kreislauf wieder senken kann. Die Wege von zu kurzem Schlaf zu den gesundheitlichen Problemen sind verschlungen. Ein Überblicksartikel eines indischen Forschungsteams aus dem Jahr 2023 beschrieb sie als komplex, aber faszinierend. Schlaflose leiden beispielsweise an chronischem Stress. Der sorgt für mehr vom Stresshormon Cortisol, was die Gefahr von Schlaganfällen erhöht. Auch der Spiegel eines anderen Stresshormons namens ACTH ist erhöht. Aber es gibt noch andere Pfade von mangelndem Schlaf zu Problemen mit dem Herzen, sagt Kai Spiegelhalder. Sie haben mit unserem Immunsystem zu tun.
Ein anderer Punkt wäre, ob nicht durch die Verbindung von Schlaf und Immunsystem irgendwie Entzündungsprozesse eher auf einer kleinen Ebene angeregt werden, die dann eben dazu führen, dass es eher Ablagerungen gibt in Blutgefäßen, die dann sozusagen mit Schlaganfallrisiko zum Beispiel verbunden sind. Ist letztlich aber was, wo man sagen muss, bislang können wir das nicht sicher sagen.
Bei vielen Gesundheitsproblemen durch Schlafmangel spielt das Immunsystem aber auf jeden Fall eine große Rolle. Die Psychoneuroimmunologie-Professorin Tanja Lange vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist eine Spezialistin auf diesem Gebiet.
Es gibt schon viele Studien, die darauf hindeuten, dass, wenn der Schlaf fehlt, zwei Veränderungen des Immunsystems passieren, die Krankheiten bedingen können.
Den einen Mechanismus kennt die Forschung noch gar nicht so lange. Er schafft es erst allmählich in die Lehrbücher.
Das ist ja so eine unterschwellige Entzündungsreaktion, wo die Blutmarker, die wir dafür haben, nur ganz, ganz leicht ansteigen. Also so, dass sie eigentlich noch im Normalbereich sind, aber halt einen leichten Anstieg zeigen. Und da hat sich ergeben, dass das halt viele Erkrankungen der westlichen Welt, dass man da auch entzündliche Prozesse sieht. Dass es da einen Zusammenhang gibt mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit einer gestörten Blutzuckerlage, also dann auch Diabetes oder mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz oder Parkinson.
Zum anderen funktioniert die Ausbildung neuer Immunzellen, unserer Abwehrkräfte, nicht mehr so gut. Viele von ihnen müssen nämlich erst lernen, was sie angreifen sollen und was nicht. Und das geschieht offenbar, während wir schlafen. Das könnte der Grund sein, warum viele von Tanja Langes Patientinnen mit rheumatoider Arthritis, eine Art von Rheuma, die durch eine autoimmune Reaktion bedingt ist, morgens oft über besonders starke Schmerzen klagen.
Was genau da passiert, ist noch unklar. Ich erkläre es mir immer so, dass das Immunsystem halt so schwere Aufgaben hat, dass es wirklich diese Ruhephase des Schlafs braucht, um genau zu überlegen, gegen was gehe ich an, gegen was nicht. Und wenn der Schlaf dann fehlt, kommt es auf dumme Gedanken und greift eben zum Beispiel auch den eigenen Körper an. Und so kann es zu Autoimmunerkrankungen führen.
Solche Erkenntnisse sind auch wichtig, wenn es ums Impfen geht. Das zeigte sich, als Tanja Langes Team Impfungen gegen die Leberentzündungen Hepatitis A und B verabreichte und einige Zeit später alle möglichen Zellen der Immunabwehr zählte.
Die haben wir morgens verabreicht und die Hälfte der Versuchspersonen durften in der darauffolgenden Nacht schlafen, die andere Hälfte der Versuchspersonen nicht. Und das Ganze haben wir dann dreimal gemacht im Abstand von 8 Wochen und haben nicht nur die Antikörperantwort untersucht, sondern auch die T-Helferzellantwort. Also die T-Helferzellen, die dann auch wirklich Hepatitis A und B erkennen. Und da zeigte sich, dass die Schlafgruppe quasi eine Verdopplung der Hepatitis A-spezifischen T-Helferzellen zum Beispiel hatte.
Der Körper der schlafenden Versuchspersonen hatte folglich über Nacht doppelt so viele Immunzellen hervorgebracht, die die gefährlichen Krankheitserreger erkennen können. Dabei kam es besonders auf den Tiefschlaf an. Selbst nach einem Jahr reagierte das Immunsystem der Versuchspersonen besser, die geschlafen hatten. Wie wichtig ausreichend Schlaf beim Kampf gegen Infektionen ist, zeigte auch ein Experiment, dessen spektakuläres Ergebnis Sheldon Cohen von der renommierten Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh 2009 veröffentlichte. Sein Team bezahlte 153 Freiwillige dafür, dass sie zunächst 14 Tage lang aufschrieben, welchen Anteil ihrer Zeit im Bett sie tatsächlich schliefen. Je höher der Anteil, desto höher die sogenannte Schlafeffizienz, erzählt Tanja Lange.
Und nach dieser Erfassung von Schlaf hat man die Personen dann bewusst mit einem Erkältungserreger infiziert, also mit einem Rhinovirus. Und dann kann man eben gucken, wie schwer ist der Schnupfen, der da kommt. Also kriegen die überhaupt einen Schnupfen und wie viel zum Beispiel volle Taschentücher produzieren sie dann? Die Personen mit einer schlechteren Schlafeffizienz hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Schnupfen auch wirklich zu bekommen.
Und zwar eine dramatisch höhere. Wer nur 92 oder weniger Prozent der Zeit im Bett tatsächlich schlief, bekam gut 5-mal häufiger einen Schnupfen als die, die es auf 98% und mehr brachten. Nun ist Schnupfen eine harmlose Infektion. Was aber, wenn Schlafmangel sich bei gefährlicheren Viren genauso auswirken sollte? Viele Menschen, die schlecht schlafen, fürchten, dass sie eine Demenz entwickeln könnten. Zumindest in extremen Fällen ist die Sorge nicht unbegründet. Wer über Jahrzehnte weniger als 6 Stunden pro Nacht schläft, dessen Demenzrisiko im Alter liegt 30% höher, wie eine britische Langzeitstudie zeigt. Das könnte am sogenannten glymphatischen System liegen, erläutert Schlafforscher Björn Rasch.
Dieses glymphatische System hilft eben, diese Abfallprodukte aus dem Hirn herauszubringen. Und es gibt da neuere Studien, dass diese Funktion des glymphatischen Systems im Schlaf besser oder mehr funktioniert als im Wachzustand. Und da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Die eine Erklärung ist, dass tatsächlich die reine Größe der Abstände zwischen den Zellen im Gehirn im Schlaf etwas größer ist, sodass sozusagen tatsächlich einfach mehr Platz ist sozusagen, um diese Flüssigkeit oder auch diese Produkte quasi zu entfernen.
Mit Abfallprodukten ist beispielsweise das Beta-Amyloid gemeint, das im Gehirn Ablagerungen, sogenannte Plaques, bilden kann, die wahrscheinlich Alzheimer auslösen. Dieser Prozess gilt als einer der Risikofaktoren für Alzheimer, die sich jedenfalls theoretisch zum Guten wenden ließen. Die Leute müssten eben mehr schlafen und das mit weniger Unterbrechungen. Nur wie? Wenn Menschen schlecht einschlafen oder durchschlafen können, sprechen Fachleute von einer Insomnie. Im neuen Krankheitskatalog der Weltgesundheitsorganisation haben die Schlafstörungen ein eigenes Kapitel bekommen. Die Insomnie ist nicht mehr nur ein Begleitsymptom, sondern eine eigenständige Erkrankung. 5-10% der Deutschen leiden an ihr. Sie ist eine der häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Und die Krankheit betrifft nicht nur die Nacht, sagt Kai Spiegelhalder.
Also für mich ist offen gesagt der wichtigste Grund, warum ich Schlafstörungen behandle, weil die Menschen darunter leiden. Das ist ganz eindeutig. Also Menschen fühlen sich elend, tagsüber erschöpft, in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt. Zum Teil werden Arbeitsstellen reduziert deswegen und fühlen sich einfach nicht wohl, sowohl in der Nacht als dann eben auch am Tag.
Ein Phänomen dabei ist, dass die Betroffenen ihre Schlafprobleme sehr viel extremer empfinden, als Fachleute sie messen können.
Dass sie das häufig so wahrnehmen als, oder viele von denen es so wahrnehmen, als würden sie vielleicht gar nicht mehr schlafen, auch über längere Zeiträume. Oder dass sie, sag ich mal, 1-2 Stunden schlafen und wenn sie dann im Schlaflabor übernachten, dass da irgendwie rauskommt, naja, so aus biologischer Sicht sind es dann aber doch 5-6 Stunden. Das ist jetzt ein relativ extremes Beispiel. Also im Schnitt ist es dann vielleicht eher 1 Stunde oder so Abweichung, ja, oder 1-2.
Neuerdings gibt es Zweifel, ob die Betroffenen wirklich zwar etwas kürzer, im Übrigen aber normal schlafen. Bei genauerer Analyse zeigen sich in den abgeleiteten Gehirnströmen doch feine Abweichungen vom normalen Schlaf. Was das heißt, wird in der Schlafforschung noch diskutiert. Klar ist aber, dass die Insomnie meist kein organisches Problem ist, sondern ein psychisches. Deshalb sollte sie nicht wie üblich vor allem mit Medikamenten behandelt werden, sondern mit Psychotherapie. Die beginnt bei dem Teufelskreis, der sich nachts oft abspielt. Ein Ausgangspunkt kann sein, dass jemand gehört hat, der Schlaf vor Mitternacht sei der gesündeste.
Jetzt kann man sich ja vorstellen, ne? Wir liegen im Bett und können nicht einschlafen und es ist 11:55 und wir sind noch nicht eingeschlafen. Dann werden wir ja denken, okay, ich habe irgendwie den gesündesten Teil der Nacht verpasst, das kann ja nichts mehr werden. Und wir machen uns größere Sorgen, denken, oh Gott, was steht morgen an und so weiter. Das heißt, das, was wir denken, hat auch einen Effekt drauf, was wir fühlen. Und was wir fühlen, hat einen Effekt drauf, ob wir einschlafen oder nicht, weil starke Emotionen da eher hinderlich sind. Andere Gedanken wären, ich muss mich anstrengen, gut zu schlafen. Das klappt ja nicht.
Diese Erfahrung musste auch Cora Schäfer machen, die frühere Schulleiterin mit massiven Schlafproblemen.
Ich hatte ja auch Abendtermine, wo ich dann um 11:30 nach Hause kam und so aufgedreht war, dass ich erstmal nicht zur Ruhe kam und dann wirklich nur noch auf die Uhr geguckt habe. Jetzt sind es noch 5 Stunden, jetzt sind es noch 4 Stunden und das sich so reduziert hat. Und das sind keine Gedankengänge, die es möglich machen, Ruhe zu finden. Ja. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ja.
Als Therapie bei Schlafstörungen am besten belegt ist die kognitive Verhaltenstherapie. Der kognitive Teil setzt bei den Gedanken an. Es wird etwa versucht, die Ängste zu nehmen, die nachts am Schlafen hindern. Doch auch das Verhalten soll sich ändern, wenigstens vorübergehend. Eine nachweislich erfolgreiche Technik ist die Stimuluskontrolle. Das Bett soll wieder ein Stimulus, ein Auslöser für Schlaf werden und nicht länger für ruheloses Herumliegen.
Da ist es so, ich gehe nur zu Bett, wenn ich das Gefühl habe, ich bin müde genug, dass ich auch zügig einschlafen kann. Und wenn ich dann Wachzeiten im Bett habe, stehe ich auf, gehe einer angenehmen Tätigkeit nach und gehe erst wieder zu Bett, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich bin müde genug, dass ich einschlafen kann.
Bei einer anderen Maßnahme dürfen die Patienten zunächst nur so viel Zeit im Bett verbringen, wie sie da üblicherweise tatsächlich schlafen.
Die Idee der Bettzeitrestriktion oder Schlafrestriktion ist, dass sie die Zeit, die sie im Bett verbringen, für einen begrenzten Zeitraum deutlich reduzieren, dann wahnsinnig müde werden, also es hat Nebenwirkung, das zu machen, dann aber nach einer Zeit sich dran gewöhnen, in diesem reduzierten Fenster gut ein- und durchzuschlafen und dann, wenn das gelingt, langsam wieder die Bettzeit ausdehnen, bis zu einem Zeitpunkt, wo sie merken, jetzt klappt das wieder nicht mehr so gut mit dem Ein- und Durchschlafen.
Am Anfang sind die Behandelten bei diesem Prozedere natürlich sehr müde. Viele brechen deshalb ab oder fangen gar nicht erst an. Wenn sie aber durchhalten, funktioniert die Strategie meist sehr gut. Ein Drittel der Patientinnen und Patienten wird durch die kognitive Verhaltenstherapie die Schlafstörung los. Bei einem weiteren Drittel bessert sie sich und beim letzten Drittel tut sich leider wenig. Allerdings gehen die meisten nicht in Therapie und wenn sie es versuchen würden, gäbe es nicht genügend Therapieplätze. Ohnehin kann es oft sinnvoll sein, es erstmal digital zu versuchen, mit einer digitalen Gesundheitsanwendung. Die werden zugelassen wie ein Medikament und können von der Ärztin oder dem Arzt auch so verordnet werden. Für Insomnie gibt es gleich mehrere zur Auswahl. Cora Schäfer geht es sehr viel besser durch die Verhaltenstherapie und ein Rückenkissen gegen ihre Atemaussetzer.
Ich sage jetzt mal, in 80% meiner Nächte habe ich das Gefühl, ich kann die Frage, fühlst du dich ausgeruht und überstehst du den Tag mit dem, was du dir vorgenommen hast, positiv beantworten, ja.
Und die anderen 20% mit schlechtem Schlaf steckt sie weg und sagt sich, dass die nächste Nacht besser wird.
Das Wissen. Gut schlafen, gesund bleiben. Warum wir nachts Ruhe brauchen. Von Jochen Paulus. Sprecherin Monja Sobotka. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2025. Wie wir uns tagsüber richtig erholen, denn nicht jeder und jede braucht das Gleiche, erfahrt ihr in dieser Folge von Das Wissen. Richtig erholen, mehr als nichts tun und gut schlafen. Überall, wo ihr Podcasts hört und in der ARD Audiothek.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.